Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Götterfunken, der Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie und neben mir sitzt auch dieses Mal wieder meine Lieblingskollegin Nele. Hallo Nele.
Hallo. Heute in der Folge wird es ja ein bisschen gruselig und auch spukig bei uns im Podcast, denn wir begeben uns auf eine kleine Halloween-Reise durch Europa, bei der es um alle möglichen düsteren Sagen und umwobenen Orte geht und am Ende, also bleibt am besten auch bis zum Ende dran, kommt dann auch vielleicht ein kleines Quiz.
Juhu.
So viel Enthusiasmus hier zur Halloween-Folge.
Ja, wir haben auch die Kulisse passt auch gerade hier zu Halloween, weil wir haben hier so leichten Dampfnebel.
Ja, wenn man das so möchte, ein kleines Malheur ist passiert. Beim Vorbereiten vom Mittag ist eventuell ein bisschen was im Ofen angebrannt, aber irgendwie passt das auch ganz gut hier in das Kellergewölbe rein, in dem wir ja auch unser Büro haben und in dem wir dann auch mal aufnehmen.
Hier sind auch so ein paar Spinnenweben versteckt, also es passt ganz gut zur Halloween-Folge. Aber beginnen wir mal mit unserer kleinen Reise, und zwar wollen wir die in Öland beginnen, weil hier gibt es das Leap Castle, um welches sich verschiedene Mythen und Sagen ranken, und viele von ihnen handeln von blutigen Kämpfen oder auch hinterhältigen Morden, und eine Legende hat mit der Namensgebung der Burg auch zu tun, denn zwei Brüder des O'Bannon-Clans stritten sich um die Position des Clan-Chefs. Und damit diese Auseinandersetzung halt auch geschlichtet wird, beschlossen sie, einen Wettstreit zu veranstalten. Dafür mussten beide Brüder von hohen Felsen springen, auf denen später die Burg dann auch stehen sollte. Dabei überlebte aber nur einer der Brüder und dieser wurde dann der Anführer des Clans.
Eine weitere Legende erzählt, wie Leap Castle in den Besitz der Familie Darby kam. Der Überlieferung nach verliebte sich eine Tochter der O'Carrolls, also einer anderen Familie, in einen englischen Soldaten, und dieser war ja tief in den Verliesen der Burg gefangen gehalten, und heimlich half dann die Tochter diesem Soldaten bei der Flucht. Doch während ihrer gemeinsamen Flucht wurden sie dann von einem Bruder der Jungfrau überrascht. Es kam, ja, wie könnte es anders sein, zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Der Soldat, also der Gefangene, erschlug den Bruder, und ja, da die Tochter nun als einzige Erbin der Burg übrig war, fiel Leap Castle nach der Hochzeit der Tochter mit dem Soldaten dann an die Familie Darby. Also auch hier eine gruselige, blutige Geschichte, die mit diesem Schloss zusammenhängt. Als nächstes widmen wir uns dem Hellfire Club, den ja manche vielleicht schon mal irgendwo gehört haben. Dies war eine Bezeichnung für die Vereinigung, die sich Knights of St. Francis, also zu Deutsch die Ritter des heiligen Franziskus, nannte. Also wir begeben uns hier ja in die Welt der High Society von Großbritannien und Irland, wenn man so möchte.
Der erste Hellfire Club entstand im Jahr 1719 in London. Und die entscheidende Figur dafür war später auch Sir Francis Dashwood, welcher auf Reisen religiöse Riten studierte und sie in einer spöttisch-sakrilegischen Form für seinen Club auch nachahmte. Und die Mitglieder, das waren meist halt Adlige oder auch Persönlichkeiten wie Dashwood oder auch Thomas Potter, nannten sich Knights of St. Francis und pflegten halt einen Kult.
Zwischen 1746 und 1763 traf sich die Gruppe ja recht unregelmäßig und veranstaltete dabei aber ja Gelage, sexuelle Ausschweifungen und auch so pseudosatanische Rituale. Orte waren zunächst ja ein Gasthaus, in dem sie das gemacht haben. Später wurden aber dann auch unterirdische Katakomben auf dem Anwesen von Dashwood in West Wycombe benutzt, sowie auch eine wiederaufgebaute Abtei in einer anderen Stadt, und trotz ihres Rufes, dort halt überall schwarze Messen und auch so Teufelsanbetungen zu betreiben, vermuten Historiker aber, dass es sich vor allem eher um Trinkgelage und so Orgien gehandelt haben soll. Aber nichtsdestotrotz bleiben sehr, sehr viele Sagen und Geschichten über, wo es dann eben um ja so satanistische Rituale eher geht.
Aufgrund innerer Streitigkeiten und auch einer wachsenden Kritik, vor allem halt auch durch die Kirche, wurde der Club im Jahr 1762 auch aufgelöst. Dennoch entstanden im 18. Jahrhundert weitere Hellfire Clubs, etwa auch in Öland, darunter auch das berüchtigte Jagdschloss auf dem Montpellier Hill bei Dublin. Aber wir setzen unsere kleine Reise jetzt fort und begeben uns mal nach Frankreich.
Und zwar schauen wir genauer gesagt nach Paris, und zwar in die Pariser Katakomben, wo, ja, Überlieferung zufolge über 6 Millionen Skelette liegen sollen. Unterhalb von Paris gibt es ja ein riesiges Netz von so alten Steinbrüchen, das über mehrere Jahrhunderte ja Gestein geliefert hat, logischerweise. Und viele dieser Hohlräume lagen sehr, sehr tief unter der Stadt, oftmals auch ja unter den Wohnvierteln von Paris. Und mit der Zeit gab es aber statische Probleme und Teile des Untergrundes gaben nach, weshalb eben viele von diesen unterirdischen Steinbrüchen auch irgendwann so ja halbwegs eingestürzt sind.
Und Ende des 18. Jahrhunderts drohte in Paris ein Gesundheitsnotstand. Also Friedhöfe waren überfüllt, Leichen lagen zu lange, wurden exhumiert. Man kann sich das vielleicht vorstellen, die Gerüche waren ziemlich extrem. Es gab Hygieneprobleme und auch eine Seuchengefahr.
Zwischen etwa 1785 und Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Gebeine von Millionen Todesopfern aus verschiedenen Friedhöfen dann eben nach und nach in diese unterirdischen Steinbrüche verlegt. Schätzungsweise waren das ja um die 6 Millionen Toten, was ja unfassbar viel ist. Und diese ja Knochenschichten wurden nicht einfach irgendwie ja lieblos dahingestapelt, sondern es entstanden tatsächlich richtig kunstvolle Arrangements von Schädeln, Knochen. Dazu gab es dann Gedenktafeln und auch so dekorative Elemente.
Boah, 6 Millionen, überleg
das
mal.
Das ist verdammt viel.
Wie viel mal das irgendwie alle in Rostock, alle Einwohner in Rostock wären.
Sehr oft, ich will es jetzt nicht ausrechnen, aber sehr oft.
Das ist schon toll, naja. Aber außerdem auch spooky, denn große Teile des Katakombennetzes sind nicht zugänglich und meist nicht kartiert. Diese dunklen Gänge bieten halt auch viel Raum für Geschichten von Spuk, Verirrten und Abenteurern. Und die Kettefiles, eine Untergrundsubkultur, erforschen illegal Teile der Tunnel, veranstalten Partys oder auch Treffen und teilweise sollen dort fragwürdige Zeremonien stattfinden.
Das Ganze bringt natürlich auch eine sehr gruselige Atmosphäre mit sich. Also man kann sich ja vorstellen, diese stillen Gänge, die ganzen Knochen, die da irgendwie noch rumliegen, Gewölbe, die Feuchtigkeit von solchen von diesen ehemaligen Steinbrüchen und natürlich auch so künstlich gedämpftes Licht, was dann irgendwie da noch installiert worden ist. Das ist natürlich ein idealer Schauplatz für Geistergeschichten und auch Horror. Ein anderer sehr bekannter Ort für gruselige Geschichten ist natürlich auch, wie könnte es anders sein, Transsilvanien. Vielleicht sogar das erste, was einem so ein bisschen in den Kopf schießt, wenn man an Gruselgeschichten in Europa denkt. Vielleicht aber erstmal ein paar wissenswerte Fakten überhaupt zu der Region. Also eigentlich ist mit Transsilvanien nämlich die Region der Siebenbürgen gemeint. Diese liegt im Südosten Rumäniens, eingebettet in die Karpaten, also in das dortige Gebirge. Und der Name Transsilvanien bedeutet, wenn man es ja versuchen möchte zu übersetzen, sowas wie jenseits des Waldes. Also eine Bezeichnung, die auch schon ja sehr geheimnisvoll und ja eine abgeschiedene Atmosphäre vermittelt.
In der Antike und in der Völkerwanderungszeit gehörte das Gebiet halt auch früher zum dakischen Königreich, dann aber zum rumänischen Reich. Und nach dem Abzug der Römer war es häufig Durchzugsgebiet halt auch für verschiedene Völker. Das war aber oft verbunden mit Gewalt, Plünderung oder auch Umsiedlung. Wenn wir ein Stück weiter gucken, also jetzt in der Zeit vom Mittelalter bis in die neue oder bis in die frühe Neuzeit, kamen halt eher deutsche Siedler ins Land, also auch diese siebenbürgischen oder Siebenbürger Sachsen, um halt Grenzregionen zu sichern.
Außerdem gab es regelmäßige Kriegszüge in der Region. Es gab sehr, sehr viele Überfälle und auch natürlich Bedrohungen durch das Osmanische Reich. Und das war eben ja einfach viele politische und historische Gegebenheiten, die diese Region maßgeblich mitprägten. Also geprägt von Verlust, Spannung und auch Leid. Und natürlich auch Seuchen, Hungersnöte und verschiedene Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Überschwemmungen und auch Dürren, belasteten das Leben der Bevölkerung dort sehr, sehr stark.
In Siebenbürgen leben verschiedene Volksgruppen, also aus Rumänien, Ungarn, Deutschland, da speziell jetzt halt auch Sachsen, die jahrhundertelang unter politischen Spannungen standen. Also dort gibt es viele alte Kirchenburgen und auch mittelalterliche Städte wie Kronstadt oder Schäßburg oder Hermannstadt oder auch Klauensburg. Diese Orte mit engen Gassen, ja, alten Mauern und auch jahrhundertealter Geschichte bieten eben auch eine perfekte Kulisse für Legenden und auch Geistergeschichten.
Mit am bekanntesten dabei ist eigentlich die Burg Hunedoara, zu Deutsch Burg Eisenmarkt. Sie wurde im 14. und 15. Jahrhundert auf den Resten einer ja früheren Wehranlage errichtet und diente sehr, sehr lange als Stammsitz der mächtigen Hyundai-Familie. Von der Architektur kann man sich das eigentlich relativ klassisch vorstellen. Wir haben sehr, sehr viele gotische Elemente, massive Mauern, viele Türme, einen großen Burghof, einen Kerker, eine Kapelle, Brücken und natürlich auch Gräben, also alles typische Zutaten für mittelalterliche Burgenromantik, aber natürlich auch für Grusel.
Genau, und wir wollen jetzt auch ein bisschen weiter in diese Richtung Grusel gehen, denn diese Burg Hunedoara ist reich an Erzählungen, die sie halt auch mystisch oder auch halt unheimlich erscheinen lassen. Zum einen gibt es auch die Legende vom Brunnen. In der Burg gibt es einen 28 Meter tiefen Brunnen und laut Sage wurden 3 türkische Gefangene über 15 Jahre zum Graben gezwungen. Ihnen wurde versprochen, dass sie freikommen, sobald sie Wasser erreichen. Und als sie es endlich geschafft hatten, wurden sie dennoch nicht freigelassen. Und eine Inschrift in der Nähe soll lauten: Ihr habt vielleicht Wasser, aber kaum Gefühle. Diese ungewöhnliche Aussage verstärkt natürlich auch die Tragik dieser Geschichte.
Eine weitere Geschichte ist die Legende vom Raben oder auch Corvin-Vogel genannt. Das Wappen der Familie Corvin enthält einen Raben mit einem goldenen Ring im Schnabel. Und eine weit verbreitete Geschichte erzählt, dass Johann Hunyadi, der
nicht zu verwechseln mit Hyundai.
Mit Hyundai, Hyundai, nicht mit dem Auto, ja. Dass Johann Hunyadi, der spätere Besitzer der Burg, der uneheliche Sohn des Königs Sigismund von Luxemburg sei. Und zur Geburt soll der König der Mutter einen Ring geschenkt haben. Später stahl dann aber wohl ein Rabe genau diesen Ring. Und Johann tötete den Raben, um diesen Ring dann letztendlich zurückzubekommen. Und seitdem ziert dieser Rabe eben mit Ring im Schnabel das Wappen dieser Familie. Genau, der Raben erscheint auch ja in verschiedenen Fresken in der Burg, was den Eindruck verstärkt, dass die Legende sehr, sehr tief in diese Burgtradition ja eingewachsen ist und dort verwurzelt ist. Was natürlich auch auf der Hand liegt, wenn man an Transsilvanien, Burgen und irgendwie Gruselgeschichten denkt, ist die Verbindung zu Dracula und ja, den dunklen Herrschern.
Kommt mir auch zuerst in den Sinn.
Genau, das ist, denke mal, das, was am meisten irgendwie den Leuten einfällt, obwohl Vlad der Dritte Draculea, also ja die historische Gestalt, mit der wir heutzutage ja die Persona Dracula verwenden, der war eigentlich nie wirklich Besitzer dieser Burg, aber es gibt wohl Geschichten, die ihn zumindest kurzfristig mit der Hunedoara verbinden, etwa durch Zuflucht oder auch Gefangenschaft während politischer Konflikte, und diese Verbindungen nähren logischerweise Spekulationen und auch Legenden, die die Burg in den Kontext von Vampir- und Horrorgeschichten rückt.
Aber warum macht denn Hunedoara überhaupt Gänsehaut? Also warum kriegen wir da Gänsehaut, wenn man diese Geschichten hört? Also es ist so, dass die Kombination aus alten Gemäuern und düsteren Kernbereichen wie dem Kerker, dem Brunnen mit seiner tragischen Geschichte oder auch dem Rabensymbol und den mystischen Legenden, das alles ideal macht für halt auch gruselige Erzählungen überhaupt im Allgemeinen. Und die ganze Atmosphäre drumherum tut halt noch hier Übriges, ne? Also wir haben hier verfallene Mauern, Schatten in den Türmen, mittelalterliche Räume, Kapellen, möglicherweise auch echende Schritte in Gängen oder auch kalte Tunnel etc. Und all das liefert halt Stoff für Hörstücke, Spukgeschichten und Albträume.
Als nächste Station auf unserer kleinen Reise wollen wir uns in die spanische Geisterstadt bewegen, welche Belchite heißt. Ihre Ruinen gelten als verflucht. Aber wieso? Belchite ist eine Gemeinde in Aragonien, also in Spanien. Die alte Stadt wurde im Spanischen Bürgerkrieg sehr, sehr stark zerstört, besonders in der Schlacht von Belchite im Jahr 1937.
Und nach dem Krieg baute man Belchite Nuevo, also die neue Stadt, in der Nähe, und die Ruinen der alten Stadt wurden halt auch bewusst stehen gelassen, halt als Mahnmal, als Erinnerung ja an die Schrecken des Krieges. Und ja, so gesehen liegt die alte Stadt also verlassen, zerstört, mit zerstörten Gebäuden, Ruinen von Kirchen etc. immer noch so da. Aber was macht das denn überhaupt so gruselig? Also auch hier haben wir verlassene Ruinen, also Überreste von Häusern, von denen nur noch Mauern da sind oder verfallene Strukturen, zerbrochene Fenster. Und das gibt natürlich auch ein ganzes Bild von Zerstörung und auch vergangenem Leid.
Und natürlich haben wir auch hier die Spuren des Krieges, die auch noch sichtbar sind, also Einschusslöcher in Mauern. Denn die Ruinen, die Amelie gerade schon erwähnt hat, zerstörte Gassen, und diese Orte tragen eben immer noch diesen Schatten der Vergangenheit und dieses Krieges mit sich. Und dadurch entstand eben so eine Atmosphäre einer Geisterstadt, weil die alte Stadt eben gar nicht aufgebaut wurde, wirkt sie einfach wie in der Zeit eingefroren. Und wird deshalb Pueblo Fantasma genannt, also Geisterstadt. Außerdem diente diese verlassene Stadt als Filmkulisse, denn die Ruinen wurden für Filme genutzt, was ihren ästhetisch morbiden Charakter nur noch weiter unterstreicht.
Aber jetzt ziehen wir einmal weiter, und zwar nach Italien, denn auch hier gibt es einige gruselige Sachen, wie zum Beispiel Poveglia, also die Insel der Geister. Und Poveglia war über Jahrhunderte hinweg ein Sammelpunkt für Leid und Tod, also Plage und Massengräber. Denn seit dem 16. Jahrhundert diente die Insel als Quarantänestation für Pestkranke. Und Schätzungen zufolge wurden dort über 100.000 Menschen bestattet, viele davon in Massengräben.
Abgesehen davon gab es dort ein psychiatrisches Krankenhaus. Ab 1922 beherbergte die Insel ein Altersheim, das später dann eben als diese psychiatrische Klinik genutzt wurde. Berichten zufolge soll ein sadistischer Arzt dort sehr grausame Experimente durchgeführt haben, bevor er angeblich selbst den Tod fand. Also eine sehr, sehr düstere Geschichte, die auch zahlreiche Legenden hervorgebracht hat.
Und auch Patienten des späteren Krankenhauses berichteten von Erscheinungen der Pestopfer, die sie quälten, also so gesehen von Gespenstern der Pestopfer. Aber die Insel wird auch irgendwie Ascheinsel genannt, denn der Boden der Insel soll zu über 50% aus menschlicher Asche bestehen, was ihr den Beinamen Ascheinsel eben auch eingebracht hat. Und man sagt auch, das Ganze sei ein verfluchter Ort. Also ein Sprichwort besagt, wenn ein böser Mensch stirbt, erwacht er in Poviglia.
Doch nicht nur in anderen Ländern, sondern auch in Deutschland finden sich einige gruselige Orte, die wir uns jetzt ja zum Abschluss unserer kleinen Reise nochmal genauer anschauen wollen. Wir starten unsere Reise im Schwarzwald, welcher bekannt ist für seine Erzählungen über Hexen, Geister und andere Wesen, die dort ihr Unheil treiben. Jedes Dorf scheint dort ja seine eigene kleine Folklore zu haben, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Diese Erzählungen spiegeln die Ängste und auch Hoffnungen der Menschen wider und verleihen dem Wald eine sehr geheimnisvolle Aura.
Und im südlichen Schwarzwald, da liegt der sogenannte Titisee und dieser ist nicht nur für seine malerische Schönheit bekannt oder halt auch dem witzigen Namen, sondern auch für Legenden, die sich um diesen halt auch ranken. Eine besonders gruselige Erzählung berichtet von einer mysteriösen Stimme, die in den stillen Nächten über den See hallt. Ob es sich um den Ruf eines Geistes oder um ein natürliches Phänomen handelt, bleibt unklar, doch die Geschichte über den Titisee sind ebenso wie vielfältig wie auch geheimnisvoll.
Weg von der Stimme aus dem Titisee gehen wir jetzt in eine ja ganz andere Richtung, und zwar in den Bereich der Hexen. Die Gefellrote ist einer Sage nach eine Hexe, die im Schwarzwald rund um den Kandel ihr Unwesen trieb und unter anderem als schadensbringender Geist sowie in der Wilderei in Erscheinung trat. Sie tritt als ja Gestaltwandlerin auf und nimmt das Aussehen unter anderem eines Baumstumpfes zum Beispiel an. Begleitet wird sie dabei von zwei Hunden. Diese Hunde sind laut der Sage zwar nicht unsterblich wie die Hexe, werden jedoch durch ja schwarze Magie am Leben erhalten.
Ja, und so soll eine Gruppe Jäger der Hexe auch einst aufgelauert haben und deren Hunde, nachdem die Hexe entwischt, an einer Tanne getötet haben. Als nach 3 Tagen die Verwesung der Tierleiber begann, gaben die Jäger das Vorhaben auf. Kurze Zeit später schnitt die Gefellroten ihre Hunde vom Baum und diese waren bösartig und lebendig, wie halt zuvor auch. Und ein weiteres Merkmal sind auch die rotglühenden Augen, die sie beim Wechsel der Gestalt nicht verstecken kann, was neben Gestaltwandlung eine weitere Parallele auch zum Werwolf darstellt.
Und natürlich müssen wir auch die Burg Frankenstein in Hessen erwähnen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Äquivalent zu dem zu der Dracula-Geschichte in Rumänien. Ist es, wenn man an deutsche Gruselgeschichten denkt, Frankenstein oder halt diese Burg Frankenstein. Die Burg wurde um 1240 von Konrad II. Reitz von Breuberg und seiner Frau Elisabeth von Weiterstedt errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie dann im Jahr 1252. Im 14. Jahrhundert erlebte die Burg eine Erweiterung und wurde zu einem Zentrum der Herrschaft der Familie Frankenstein. Im Jahr 1662 verkaufte die Familie die Burg dann an Landgraf Ludwig VI. Von Hessen-Darmstadt. Später verfiel die Burg und wurde im 19. Jahrhundert im Stil der Burgenromantik teilweise restauriert.
Es gibt aber auch den Lindwurm von Niederberbach, also eine lokale Sage erzählt halt von einem Drachen, dem Lindwurm, der einen Brunnen nahe der Burg auch bewachte, und der Drache verlangte Opfer, darunter Tiere oder sogar Jungfrauen. Und ein mutiger Ritter, oft als Georg oder Hans bezeichnet, besiegte den Drachen und befreite die Region von seinem Schrecken.
Und ganz zum Schluss, dann sind wir auch fertig mit den deutschen Spukgeschichten, nochmal Johann Conrad Dippel und die Frankenstein-Legende. Johann Conrad Dippel, ein Arzt und Alchemist, wurde 1673 auf der Burg, die ich eben schon erwähnt habe, geboren. Er war bekannt für seine unorthodoxen Experimente und seine Theorien über Übertragung von Seelen. Und es wird vermutet, dass Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein, von Dippels Leben und Arbeiten inspiriert wurde, als sie ihren berühmten Roman schrieb, der eben weltweit bekannt ist.
Aber ich will noch mal kurz was zu Spukgeschichten sagen. Ja. Erinnerst du dich, als wir einmal eines frühen Morgens beruflich unterwegs war, mit dem Auto fahren mussten und dann sind wir zu spät abgebogen und dann mussten wir so durch, so
sehr ganz neblige,
verlassene Dorfstraßen, ja. Und neben uns war dann auch irgendwie ein Kornfeld, aber es war halt alles super neblig. Das sah aus wie ein Silent Hill und ich fand es ein bisschen witzig, weil Nele hatte ganz doll Angst. Ich durfte dann nichts mehr sagen in die Richtung, weil sie nur noch mehr Angst bekommen hätte.
Ich wollte einfach nur noch langfahren und dann bei der Schule ankommen, wo wir dann
Ja, ich meinte auch so, es wäre jetzt die perfekte Kulisse, so Autopanne, einer bleibt stehen oder das Auto bleibt stehen, einer muss irgendwie, warum auch immer, ins Kornfeld, dann hörst du Schreie und so. Das war die perfekte Kulisse.
Ja, das wäre wirklich für so eine Gruselgeschichte die perfekte Kulisse gewesen. Vielleicht hätten wir da Zehner auch nochmal hinzufügen müssen, wo das passiert ist.
Ja, in der Nähe war das, ja.
Na gut,
wir sind... Aber warte mal, ich habe noch was, weil wir auch von Hexen gesprochen haben. Ich habe gehört, hier in Rostock wurden am Neuen Markt die Hexen damals verbrannt.
Verbrannt, ja. Ja, das gab es ja in vielen Städten, vor allem im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, dass Frauen oftmals dann eben offen angeprangert wurden und dann verbrannt
und
wurden,
hier
gesteinigt wurden. Was
unser jetziger Neuer Markt.
Neuer Markt, ungefähr in der Region soll das gewesen sein, ja. Das ist auch ein bisschen gruselig, wenn man drüber nachdenkt, dass das vor, keine Ahnung, ein paar hundert Jahren dort geschehen ist.
Das finde ich ganz schön... makaber auch irgendwie, wenn du jetzt überlegst, dass da so Restaurants sind. Und
ja, Restaurants sind früher sind da.
Jetzt sitzt du da und trinkst da abends vielleicht dein Aperol und isst da deine Pizza und ein paar hundert Jahre früher.
Wenn man vielleicht eventuell verbrannt worden, wenn es einer schlecht mit einem gemeint hätte, zumindest als Frau.
Ja, naja, vor allem war es ja auch so, du hättest ja auch jeden mit reinziehen können damals.
Ja, das stimmt. Wenn du,
jemanden was Böses wolltest, dann hättest du einfach nur den Namen sagen müssen. Ja. Okay. Ich glaube, du willst zum Quiz übergehen,
ne?
Es wird wieder mein Wissen.
Es wird wieder einmal Amelies Wissen auf die Probe gestellt.
Juhu.
Denn zum Abschluss dieser speziellen Folge haben wir eben ein passendes Quiz auf Lager.
Ein Halloween-Quiz. Ich liebe ja Halloween.
Ja, vielleicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Amelie ist ein riesen Halloween-Fan.
Ja, ich bin wirklich ein riesengroßer Halloween-Fan. Ich habe auch ein Halloween-Kostüm geplant, natürlich.
Natürlich. Könnte es anders sein.
Ich gehe als Freddy Krüger dieses Jahr.
Ich bin gespannt auf die Fotos, die du
uns dann als was gehst du denn, Nele?
Ich bin nicht so ein riesen Verkleidungs-Halloween-Fan. Vielleicht gehe ich einfach als...
gehst du überhaupt?
Nein, weiß ich noch nicht. Ich glaube eher tendenziell nicht. Vielleicht gehe ich auch einfach als arme Studentin im Schlafanzug.
Ja, meine Mama hat mich früher immer als Gespenst verkleidet, aber nicht irgendeins, so mit Bettlaken, sondern sie hat das noch aufgepimpt und hat da Bonbons rangenäht. Dann war ich ein Bonbon-Gespenst.
Du warst ein Bonbongeist. Hm? Das ist süß. Das ist niedlich. Hast auch immer was zu snacken dabei. Das ist gut. Mhm. Aber wir widmen uns jetzt dem Quiz. Und zwar werde ich Amelie nach und nach hier mit Fragen löchern unter dem Motto Halloween und die Europäische Union. Denn ein bisschen EU-Bezug außer die kleine Europareise müssen wir ja auch noch ein bisschen reinbringen. Dabei fangen wir erstmal an mit ein paar allgemeinen Fragen, bei denen du einfach erstmal raten kannst. Und danach...
Gewinne ich was diesmal? Beim letzten Quiz habe ich ja nichts gewonnen.
Ja, mal gucken. Vielleicht denke ich mir noch was aus.
Also
zuerst kommen ein paar allgemeine Fragen und danach widmen wir uns nochmal ein paar Behauptungen, wo du dann sagen musst, ob das ein Mythos ist oder ob das ein echtes EU-Gesetz ist. Aber wir beginnen erstmal mit den allgemeinen Fragen. Ich glaube, die erste ist sehr easy. Wann wird Halloween in Europa traditionell gefeiert? 30. Oktober, 31. Oktober, 1. oder 2. November?
31. Oktober.
Das ist richtig.
Aber
weißt du auch,
witzigerweise...
warum?
Sind halt die ganzen Partys.
Halloween-Partys immer am 30. dann, ne?
Ja.
Damit reinfeiern kannst.
Ja, der 31. ist auch Reformationstag.
Deshalb, ich wollte gerade fragen, weißt du denn auch, warum das so heißt?
Ja, Luther hat seine Thesen an die Kirchentür gehämmert.
Genau, aber es gibt tatsächlich auch für Halloween auch nochmal eine andere Herleitung.
Also ich hätte gesagt, das ist irgendwie was Amerikanisches, was übergeschwappt ist.
Also Halloween fällt auf die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, also auf den Vorabend von Allerheiligen, also All Hallows Eve. So, und da kann man sich vielleicht schon überlegen, wo das mit Halloween dann herkommt. Also dass wir das so mit diesem 30. auf den 31. reinfeiern machen, ist eigentlich ein bisschen... gar nicht so angedacht gewesen, sondern eigentlich ist es die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November.
Das sind ja nur dann so Veranstaltungen, dann schon vom
30. Aber der 1. November ist halt in vielen europäischen Ländern ein kirchlicher Feiertag aller Heiligen. Aber ich glaube tatsächlich eher in den westdeutschen und süddeutschen Bundesländern. An dem man eben verstorbenen Menschen gedenkt. Und viele Bräuche rund um Geister, Feuer und Verkleidungen stammen aus dieser symbolträchtigen Nacht zwischen den Jahreszeiten. Und was so in den ostdeutschen Bundesländern noch on top dazu kommt, ist der Reformationstag mit der evangelischen Kirche. Das ist jetzt aber halt in anderen Bundesländern ja gar nicht so ein Riesending. Die haben dann halt eher dieses Allerheiligen. Fun Fact am Rand.
Fun Fact von mir. Ein paar Tage vorher, nämlich in Mexiko, wie nennen die das?
Oh, warte, da kommen wir auch später nochmal zu. Heb's dir auf. Heb's dir auf. Das habe ich eventuell auch noch mit bei den Fragen dabei.
Wenn du das drin hast, dann hast du das von mir. Das ist nämlich, wenn du das meinst, was ich erzählen will, dann will ich nämlich eine schöne Geschichte erzählen. Dann hast du das von mir.
Also, in welchem europäischen Land hat Halloween denn seinen Ursprung? Machen wir erstmal mit der Frage weiter. Ist es A. Deutschland, B. Irland, C. Rumänien oder D. Bulgarien?
Boah, ich würde fast sagen Rumänien.
Ist vielleicht die Antwort, an die man zuerst denkt.
Ja, wenn du so, dann sag ich Irland.
Ja, tatsächlich ist es richtig. In Irland hat Halloween so seinen Ursprung, also zumindest in dem europäischen Kontext, denn das keltische Fest Samhain, ist ein Fest, das vor über 2000 Jahren in Irland, auch in Schottland und in Teilen von Wales gefeiert wurde. Und das markierte das Ende der Erntezeit und den Beginn des Winters, also eine Art keltisches Neujahr. Und die Kelten glaubten, dass in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten besonders dünn sei und dass Geister und Ahnen in dieser Nacht auf die Erde zurückkehren können. Genau, deswegen ist das so ein bisschen der Ursprung von diesem Halloween-Brauch hier. Dann kommen wir mal zu Frage 3. Welches Land ist bekannt für das Tag der Totenfest, das Ähnlichkeit mit Halloween hat?
Ja, Mexiko.
Genau, also ich lese mal die Antworten gar nicht vor. Du weißt es natürlich. In Mexiko, aber auch Spanien und Portugal haben tatsächlich ähnliche Gedenktage, die dann so lauten wie Dia de Todos los Santos. Um sich vor bösen Geistern zu schützen, zündeten die Menschen dabei große Feuer an und trugen Masken oder Kostüme, um sich zu tarnen. Also der Ursprung des modernen Verkleidens zu Halloween, wenn man so möchte. Und die Menschen stellten dann eben auch Speisen vor die Tür, um wandernde Geister zu besänftigen. Eine frühe Form des heutigen Trick or Treat, also Süßes oder Saures.
Ja, und jetzt meine süße jetzt Geschichte dazu. Das fängt schon ein paar Tage früher an. Und zwar am 27. Oktober, da ehren sie ihre verstorbenen Haustiere. Ja. Und dann machen sie so einen kleinen Altar. Oder legen halt die Lieblingsspielzeuge raus von den Tieren oder ihre Lieblingsleckerlis und so. Finde ich total niedlich.
Auch sehr traurig, aber auch doll schön. Ja, so viel zu diesem Brauch, den es halt in Mexiko, aber auch in Spanien und Portugal gibt. Und wir gehen jetzt zur letzten allgemeinen Frage über. Und zwar, welches Gemüse wurde ursprünglich in Irland als Laterne für Halloween verwendet, bevor der Kürbis populär wurde? Ist das A, die Rübe, B, war es schon immer der Kürbis, C, die Kartoffel oder D, die Zwiebel?
Ich sag's, war schon immer der Kürbis.
Tatsächlich nicht, es war die Rübe ursprünglich. In Irland und Schottland höhlte man früher Rüben aus und schnitzte da auch schon gruselige Gesichter hinein, um böse Geister zu vertreiben. Als irische Einwanderer dann in die USA kamen, fanden sie dort viele große und ja vor allem weiche Kürbisse, die sich einfach viel, viel besser eigneten, um da so Gesichter und sowas reinzuschnitzen. Und so wurde letztendlich der Kürbis zum Symbol von Halloween weltweit.
Hast du schon mal einen Kürbis geschnitzt?
Natürlich habe ich schon mal einen Kürbis geschnitzt.
Ich auch.
Letztes Jahr habe ich das auch gemacht.
Ja, ich finde das toll.
Ja, das macht Spaß. Vielleicht müssen wir uns mal zum Kürbisschnitzen verabreden. Kommen wir jetzt aber zu der zweiten Kategorie an Fragen, und zwar den Echt- oder Mythos-Fragen. Also ich lese dir jetzt eine Sache vor, also ein Gesetz oder Beschluss der Europäischen Union, und du musst mal überlegen, ob du denkst, dass es ja wirklich existiert oder ob das ein Mythos ist. Mhm. Erstens, die EU hat eine Verordnung erlassen, die vorschreibt, dass Kürbisse für Halloween in bestimmten Größen verkauft werden müssen. Ist das wahr oder ein Märchen?
Das ist nicht wahr.
Genau, das ist ein Märchen, denn es gibt keine Größenregel für Kürbisse, aber natürlich verschiedene EU-Lebensmittelvorschriften.
Nicht so wie die Gurkenverordnung.
Die Sicherheit und Kennzeichnung ein bisschen regeln. Frage Nummer 2. In der EU dürfen Halloween-Kostüme keine echten Tierhaare enthalten, um Allergien zu vermeiden.
Kann ich mir vorstellen, dass das stimmt.
Das ist wahr. Es gibt nämlich spezielle Spielzeug- und auch Kostümrichtlinien, die Materialien ausschließen, die gesundheitsschädlich sein könnten. Also da hat die EU sich auch ein passendes Gesetz zu überlegt. Frage Nummer 3. Die Europäische Union hat vorgeschrieben, dass Bonbons für Kinder zu Halloween bestimmte Maximalwerte für Farbstoffe enthalten müssen oder haben dürfen.
Ja, aber dann doch nicht nur speziell zu Halloween, dann doch immer.
Ja, das ist absolut richtig. Also es ist schon wahr, es gibt Höchstgrenzen, aber natürlich halt für alle künstlichen Farbstoffe in Süßigkeiten und nicht nur explizit bei Halloween-Snacks.
Was ist dein Lieblingssnack?
Jetzt zu Halloween oder generell? Bei Halloween?
Beides, sowohl als auch.
Ich bin großer Fan von dunkler Schokolade, so mit Kokos, also Bounty-Style. Das mag ich sehr gerne. Aber Kokos ist jetzt irgendwie nicht so Halloween-like, also sommerlich. Naja. Frage Nummer 4. Die Europäische Union hat vorgeschrieben, dass alle Hexenbesen offiziell getestet werden müssen, bevor sie verkauft werden.
Werden noch Hexenbesen verkauft?
Ja, kannst bestimmt
auch. Also unter so dem Pseudonym, das ist ein Hexenbesen?
Ja.
Und wer kauft das dann?
Weiß nicht. Menschen.
Boah, nee, ist nicht echt.
Das ist tatsächlich ein Märchen. Also es gibt keine CE-Kennzeichnung für solche Produkte. Das gibt's halt nur für wirklich so technische Sachen, aber eben nicht für Spielzeugbesen oder irgendwelche Dekorationsartikel.
Würde es geben, hätte ich das meiner Schwester schon gekauft.
Mit so kleinen Hexenbesen, ja.
Weil sie eine Hexe ist.
Frage Nummer 5 oder Statement Nummer 5. In der Europäischen Union dürfen Süßigkeiten nur in bestimmten Verpackungsfarben verkauft werden, damit sie weniger gruselig wirken zu Halloween.
Ich überlege gerade so diese ganzen Halloween-Süßigkeiten, wie die Verpackungen aussehen. Die sind so ein bisschen auf gruselig gemacht, aber auch auf süß. Ich kann mir vorstellen, dass da, na wohl, kann auch sein, dass du mich jetzt mit der Frage kriegst. Ich sage, das stimmt. Das ist nicht so im Supermarkt, dass wenn da so kleine Kinder einkaufen gehen mit ihren Eltern, dass sie sich nicht so doll erstrecken, wenn da weiß ich was drauf ist.
Tatsächlich ist es ein Märchen, also es gibt keine Vorschriften zur Gruseligkeit, nur zur Sicherheit, Inhaltsstoffen und zur Kennzeichnung. Aber wie das Verpackungsdesign gestaltet ist, da gibt es tatsächlich keine krassen Vorschriften. Kommen wir jetzt zur allerletzten These. Und zwar, die EU reguliert die Lautstärke von Geräuschen bei öffentlichen Halloween-Veranstaltungen, um Anwohner zu schützen.
Nein.
Es ist teilweise wahr, also es gibt Lärmrichtlinien, aber die fallen unter nationale Gesetze. Also die Europäische Union gibt nur allgemeine Richtlinien generell für Lärmschutz, nicht nur bei Halloween. Und das zum Beispiel auch so für Produkte, wo irgendwelche Lautsprecher und sowas enthalten sind. Aber es gibt jetzt halt keine EU-weiten Regelungen, wie laut irgendwelche Halloween-Feierlichkeiten sein dürfen. Ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen bei dem kleinen spukigen Halloween-Quiz.
Juhu.
Hier. Wir sind jetzt auch am Ende der Folge angelangt. Genau, danke fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr noch ein paar interessante Fakten über verschiedene gruselige Orte in der Europäischen Union oder halt in Europa lernen konntet. Und
ja, oder? Erzählt uns einfach von euren Halloween-Erlebnissen.
Ja.
Mich interessiert ja immer, als was man sich auch verkleidet.
Ja.
Also ihr habt schon gehört, ich gehe dieses Jahr als Freddy Krueger. Letztes Jahr war ich Chucky die Mörderpuppe.
Ja. Du hast auch immer so aufwendige Kostüme, es sieht immer so toll aus.
Ja.
Ich weiß nicht, welches das letzte Mal zu Halloween verkleidet war. Ich war auf jeden Fall auch mal ein Geist und den Rest kann ich mich nicht erinnern. Naja.
Ja.
Aber ich denke, wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche wieder, dass ihr alle Halloween gut überstanden habt und dann, ja.
Bis zum nächsten Mal.